In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wenn man sich als Hochstaplerin fühlt und was du dagegen tun kannst. Herzlich willkommen im Webdesign Women Podcast. Ich bin Steffi und hier geht es um die Realität der Selbstständigkeit als Webdesignerin. Du bekommst ehrliche Einblicke und Impulse, wie du deinen Weg gehen kannst, ohne dich in der Selbstständigkeit zu verlieren. In den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit hatte ich so einen Moment, wo ich mich immer wie eine Hochstaplerin gefühlt habe. Und zwar der Moment, wenn ich ein fertiges Design bei Instagram geteilt habe. Wenn ich auf den Teilen-Button geklickt habe, habe ich mich immer unsicher gefühlt. Ich hatte immer Angst vor der Reaktion und vor allen Dingen vor der Reaktion von meinen KollegInnen und habe immer gedacht, boah, jetzt fliegt's auf, dass ich gar nichts kann. Es war jedes Mal so, dass ich so ein richtig flaues Gefühl im Magen hatte und immer das schlimmste Gedanke kam, was ist, wenn meine Kundin jetzt schlechtes Feedback bekommt wegen meiner Arbeit und wenn ich sie blamiere mit meiner Arbeit? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, wenn du mal was öffentlich geteilt hast. Das Imposter-Syndrom, bestimmt schon gehört, das Gefühl, wenn man sich wie eine Hochstaplerin fühlt. Und dies tritt ganz häufig einfach bei Selbstständigen und vor allen Dingen auch bei Frauen auf. Was ganz wichtig ist, dieses Imposter-Syndrom oder dieses Gefühl, eine Hochstaplerin zu sein, ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche oder dem fehlenden Können, sondern eher im Gegenteil. Denn zum Imposter-Syndrom gehört wirklich viel Reflexion dazu und Menschen, die viel hinterfragen und die einen hohen Anspruch an ihre Arbeit haben, die haben dieses Gefühl. Wenn man naiv mit etwas rangeht und sich überhaupt keine Gedanken macht, ich glaube, dann hat man dieses Gefühl eher weniger. Und gerade im Webdesign ist halt ein super Nährboden für dieses Imposter-Syndrom. Wir haben einfach unterschiedliche Zugänge. Es gibt ProgrammiererInnen, GrafikdesignerInnen, es gibt Leute, die haben einen SEO-Zugang und andere CopywriterInnen schauen mit einem anderen Blick auf eine Website und du kennst es vielleicht auch von irgendwelchen Facebook-Gruppen, dass da auf einmal Seiten zerrissen werden und dass gerade in der Branche sich viele angegriffen fühlen von KollegInnen und dann auch gerne mal ungefragt Feedback geben. Zusätzlich ändern sich die Tools andauernd und Trends ändern sich und wir können uns überall permanent vergleichen und das ist einfach ein krasser Nährboden für dieses Imposter-Syndrom. Und typische Gedankenmuster, die da auftauchen und vielleicht erkennst du dich da ja auch in einer Situation wieder, ist, dass man seine Erfolge dem Glück zuschreibt. Dass man denkt, boah, das ist Zufall, dass das jetzt alles gut gegangen ist bisher und dass der nächste Misserfolg irgendwo lauert und irgendwann eintrifft, dass es natürlich so sein muss, weil man hatte ja momentan nur Glück, dass man gar nicht anerkennt, dass das nicht Glück ist, was man sich hier aufbaut und dass es nicht Glück ist, was man tut, sondern dass da auch Wissen, Erfahrung, Arbeit dahinter steckt und natürlich glaube ich immer, dass ein Quäntchen Glück entweder da ist oder nicht bei allem, was man tut. Manche Menschen haben auch einfach Glück mit ihrem Erfolg. Aber das Imposter-Syndrom hat nichts mit Glück zu tun oder die Erfolge, die du machst, die haben nicht ausschließlich was mit Glück zu tun. Und was eben auch oft ein typisches Gedankenmuster ist, ist dieser Vergleich mit anderen. Wenn man gerade unsicher ist, sollte man die App schießen und sich und gar nicht mehr konsumieren, weil dann fängt man an, sich in so eine Abwärtsspirale zu begeben. Und es ist sowieso immer alles andere besser als das, was man tut. Und das ist ja auch die Krux an dem Kreativen. Schau dir alte Arbeiten von dir an. Du hast dich ja jetzt auch wieder weiterentwickelt und du wirst bestimmt das ein oder andere heute nicht mehr so umsetzen. Es ist immer so, dass wir auch rückblickend, wenn wir uns weiterentwickelt haben, Dinge nicht mehr so gut finden. Und so ist es auch immer, wenn wir Arbeiten von anderen anschauen, dass wir denken, boah, ich wäre nie drauf gekommen, die können das viel besser. Falls du gerade in dem Vergleichen steckst, dann hör dir gerne mal die dritte Podcast-Folge an, wo ich über das Thema Vergleichen als selbstständige Webdesignerin spreche. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Tipps dazu. Und was noch typische Gedankenmuster sind, sind die Angst, Fragen zu stellen. Weil man denkt, wenn man Frage stellt, dass man seine eigene Unwissenheit breittritt und dass man dadurch verurteilt wird. Und das war etwas und einer der Hauptgründe, warum es die Webdesign Women heute gibt. Ich war am Anfang der Selbstständigkeit in Facebook-Gruppen aktiv, wo andere WebdesignerInnen waren, und da wurden manche Menschen für ihre Fragen ausgelacht. Ihr kennt vielleicht diesen hämischen Lachsmiley bei Facebook. Und ich weiß, wie verletzend sowas sein kann. Und das war in dem Fall nämlich auch eine Frau, die eine Frage gestellt hat. Und sie hat auch geschrieben, dass sie frisch selbstständig ist als Webdesignerin. Und sie wurde zerrissen. Von Männern, muss man dazu sagen. Sie wurde von Männern zerrissen, wo man merkt, okay, da zählt wieder diese kollektive Angst von der Konkurrenz, nenne ich es direkt mal. Und ich muss mich in dem Moment profilieren und besser darstellen. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, wenn manche Menschen sowas erleben und vor allen Dingen Frauen, die zu Imposter-Syndrom neigen, das kann die wirklich ins K.O. schlagen, wenn jemand auf eine Frage so reagiert. Und ich habe einen Austausch gehabt, relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit, mit weiteren Webdesignerinnen. Und eine davon, die war schon super lange selbstständig. Die war schon über 10 Jahre selbstständig. Und ich habe gemerkt in dem Austausch, dass wir alle nur mit Wasser kochen, dass andere auch googeln und nicht alles wissen. Und das hat mich echt geheilt. Und deswegen gibt es auch die Webdesign Women und auch unsere Membership, wo wir auch die Möglichkeit haben für Austausch, weil man sich dadurch, wenn man sich nicht austauschen kann und Fragen stellen kann, unsicherer fühlt, weil du automatisch denkst, dass andere viel weiter sind, viel besser sind als du. Und was dadurch auch entstehen kann, ist dieser Perfektionismus. Imposter-Syndrom und Perfektionismus gehen meiner Meinung nach oft Hand in Hand. Dieses Perfektionismus ist ja auch so ein Trugschluss, dass alles immer noch mal perfekter geht und ich muss nur alles perfekt machen, und das baut so einen hohen Druck auf. Dadurch verzögern sich ja auch Projekte und dadurch löst dann aus, oh Gott, ich schaffe es noch nicht mal, die Projekte in der Zeit umzusetzen, und das löst dann die Gedanken aus, dass man nicht gut genug ist. Und was auch oft ist, wenn man in so einer Situation ist, dass man Lob nicht annehmen kann. Dass wenn man Lob bekommt, dass man es kleinredet. Dass man das selbst nicht sieht. Und das kennst du vielleicht auch einfach nur im privaten Bereich, wenn dir jemand ein Kompliment macht, dass man direkt versucht, es zu relativieren. Wenn jemand sagt, du hast eine schöne Jacke, ja, die habe ich im Sale gekauft oder so. Also es gibt Verhaltensmuster, die da alle einzahlen. Für selbstständige Webdesignerinnen ist es, wie gesagt, die Herausforderung, dass wir unterschiedliche Zugänge haben. Es wird keine Urkunde geben, kein Zertifikat, das dir dieses Gefühl gibt, dass du gut genug bist. Das wird es nicht geben. Das ist intrinsisch. Das kommt aus dem Inneren und nicht von irgendeiner Urkunde. Und warum es bei uns ebenfalls schwer ist in unserem Bereich, weil KundInnen und andere nur das fertige Ergebnis sehen. Ich sage auch immer, ich urteile nicht über fremde Websites, weil ich nicht weiß, wie das zustande gekommen ist. Wir wissen alle, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass sich manchmal der Weg dort zu einem fertigen Ergebnis schwieriger herausstellt, als man am Anfang gedacht hätte. Und ich habe auch Webseiten, die ich mit keiner Silbe erwähne, weil ich einfach nicht stolz auf das Ergebnis sein kann, weil das einfach sich in eine Richtung entwickelt hat, wo ich losgelassen habe. Deswegen urteile ich nicht mehr über andere Websites, weil ich nicht weiß, wie die zustande gekommen sind. Man zeigt halt das fertige Ergebnis, aber den Weg dorthin kennt halt niemand. Aber auch KundInnen kennen den Prozess nicht bei dir, den du durchlebst, wenn du ein Design erstellst. Wir sehen halt im Außen immer nur das perfekte Ergebnis, aber nicht den Weg dorthin. Und die Fehlversuche und dieser kreative Chaos, dieser Punkt, dass man denkt, ich kann das alles nicht, ich schmeiß alles hin, da kommt kein richtiges Ergebnis. An den Punkt kommt man immer in der kreativen Phase. Also es gibt immer diese Flow-Phasen, es gibt diese Phasen, wo man alles hinterfragt, es gibt diese Phasen, wo man alles über den Haufen wirft, aber die sind alle wichtig, um zum Ergebnis zu kommen. Und das musste ich für mich zum Beispiel lernen, dass diese Phasen, wo man das Gefühl hat, man steckt fest, man macht nochmal alles auf Null und killt seinen besten Entwurf, den man gerade gemacht hat, der gehört zum kreativen Prozess dazu. Was hilft dir jetzt, wenn du solche Gefühle hast? Und eins hilft nicht, nämlich wenn ich dir jetzt sage, ja, hör auf zu zweifeln. Das hilft nicht. Das ist wie wenn man sagt, denk nicht an den rosa Elefanten. Was hilft, sind viele kleine Dinge, die du in deinem Alltag etablieren kannst und die dir helfen, das große Ganze zu sehen. Was ich super hilfreich fand und ich es heute noch mache, ist ein Feedback-Ordner, ein Beweise-Ordner. Alle positiven Feedbacke, die du bekommst, als Screenshots abspeichern. Und wenn das nur Kleinigkeiten sind, nur Sätze, speicher dir alles ab. Und wenn du so Zweifelphasen hast, dann öffne die. Öffne diesen Beweise-Ordner und schau ihn dir an. Das hat mich in diesem Bereich selbstbewusster gemacht, weil wir Menschen tendieren einfach so, dass das Negative haften bleibt und das Positive verfliegt so schnell. Speicher dir alles, was auch super hilft. Und das habe ich damals in meiner Verhaltenstherapie gelernt, ist, dass man den inneren Kritiker, der in dem Moment kommt, wie eine fremde Stimme behandelt. Das bedeutet, dass du in dem Moment, wenn das hochkommt, dieser Stimme vielleicht einen Namen sogar gibst oder eine Gestalt und damit gibst du diesem Anteil in dir, der das ja sagt, diesem Kritiker, du kapselst ihn einerseits so ein bisschen von dir ab. Und das bist nicht mehr nur du, sondern du kannst dadurch so ein bisschen Distanz schaffen und kannst manchmal auch vielleicht sogar drüber schmunzeln, wenn solche Gedanken kommen und es aber auch anders erkennen. Da gibt es ja auch das, dass man sich einmal fragt, wenn jemand dir das erzählen würde, eine Freundin, diese Gedanken, die in dem Moment kommen, was würdest denn du deiner Freundin für einen Rat geben in dem Moment? Und dann merkt man manchmal auch, wie man Dinge so größer macht im Kopf, obwohl sie gar nicht da sind. Und was noch hilft, ist, dass du deine Unsicherheit von Inkompetenz trennst. Unsicherheit hat nichts mit Inkompetenz zu tun. Unsicherheit ist einfach normal. Unsicherheit können durch viele verschiedene Dinge hochkommen. Aber du lernst ja immer dazu. Inkompetenz bedeutet ja, dass du niemals dazulernst. Und das ist nicht so, weil es gibt Frauen, die Imposter-Syndrom haben, die schon seit so vielen Jahren selbstständig sind und die sind nicht inkompetent. Es sind andere Unsicherheiten und Glaubensmuster, die da sind. Und was mir auch geholfen hat, ist offen über sowas zu sprechen. Als ich mal angefangen habe, über das Imposter-Syndrom zu sprechen, habe ich gemerkt, wie viele das auch haben. Diese Perfektion, die wir im Außen sehen, die wir von anderen sehen und die fehlenden Einblicke, die führen dazu, dass wir denken, andere haben das nicht. Und Stille und Schweigen nährt dieses Imposter-Syndrom. Wir hatten auch mal vor Jahren ein Live dazu gemacht. Wir waren, glaube ich, zu dritt oder zu viert, vier Frauen. Und haben darüber gesprochen. Und da waren auch Frauen dabei, die sind schon ewig selbstständig. Deswegen, vielleicht probierst du es mal und redest mal darüber und siehst, und dann wirst du sehen, wie viele dir zustimmen, weil sie das auch kennen. Das Schwierige an dem Imposter-Syndrom ist, dass es von heute auf morgen nicht weg ist, dass da wirklich viele kleine Schritte dazugehören und dass einfach dieses, wie man sich im Alltag verhält, dazu führt, ob das sich weiter aufbaut oder ob man anders damit umgehen kann. Und die Tipps, die ich dir gegeben habe, die helfen dir nach und nach. Da gehört Zeit dazu, damit man lernt, dieses Impostergefühl nicht mehr so ans Steuer zu lassen. Wenn man ehrlich ist, das Gefühl verschwindet vielleicht nie ganz. Ich bin schon so viele Jahre selbstständig und habe das auch. Ich habe Tage, da fühle ich mich so klein und denke auch, dass das, was ich tue, keine Relevanz hat, dass es jeder schon weiß, was ich erzähle. Ich denke manchmal, ja, warum erzähle ich das? Das weiß doch schon jeder. Das ist auch so eine Begleiterscheinung von dem Imposter-Syndrom. Also in manchen Tagen ist es ja stärker oder schwächer. Und wenn es solche Tage habe, wo das so stark ist, dann gehe ich da auch drauf ein und teile in dem Moment vielleicht kein Design, wenn ich mich heute unsicher fühle oder nehme keine Podcast-Folge auf oder schreibe keinen Blogbeitrag oder sonst was. Oder schicke keine E-Mail raus, wenn ich an dem Tag nicht damit umgehen kann. Und vielleicht kannst du dich auch mal überlegen, wann du das mal ganz arg hattest, das Gefühl, und wo es sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass das überhaupt nicht stimmt. Und solche Belege helfen auch. Vielleicht kannst du dir das auch aufschreiben, dass du Stück für Stück selbstbewusster wirst, gerade mit dieser inneren Stimme. Und das war's für diese Woche. Wie immer, schreibt mir gerne auf Instagram unter webdesign.women und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge.